der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und seit gut 3 Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann mal Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und wir freuen uns hier tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin. Ich bin verheiratet, habe 2 ganz zauberhafte Töchter und versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue mich auf viele, viele weitere spannende Themen.
Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute war ich ohne Lena unterwegs und habe mich mit Frau Böker getroffen. Frau Böker ist seit über 25 Jahren selbstständig im Finanzdienstleistungsbereich und meine Kooperationspartnerin. Zusätzlich ist sie auch noch meine Mentorin für mein neues Baby, für mein neues berufliches Projekt. Und während unseres Interviews tanzte ich mit Greta im Tragesystem vor ihr her. Deswegen leidet an manchen Stellen vielleicht die Tonqualität. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut hören. Wir haben uns über das Thema Frauen und Finanzen ausgetauscht und was wir Frauen vielleicht anders machen könnten, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so verändert hat. Und ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und freue mich schon auf euer Feedback.
Hallo Frau Böker, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Freue ich mich sehr drüber. Vielleicht mögen Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, Frau Lingis. Mein Name ist Christina Böker. Ich werde demnächst 60 Jahre alt und bin seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und berate vorwiegend Frauen. Mhm. Und zwar von Anfang an.
Und nette Männer.
Und nette Männer, ganz genau. Wir beraten auch nette Männer.
Sind das dann nur die, die zu den Frauen gehören? Oder gibt es tatsächlich auch Männer, die sich so beraten?
Nee, es gibt im Grunde gehören die im weitesten Sinne zu denen. Das sind dann Empfehlungen, also Freunde, Bekannte.
Ja.
Genau. Ansonsten ist, glaube ich, bisher einmal ein Lehrer auf die Idee gekommen, bei uns anzurufen, und weil er meinte, er würde sich bei uns nicht über den Tisch gezogen fühlen.
Ah, okay. So.
Aber er entpuppte sich nicht als einer der Netten.
Ach so. Und haben Sie den wieder rausgeschmissen?
Ja, das hat sich dann einfach von alleine erledigt.
Okay.
Das ist ja meistens so eine beidseitige
Anwendung. Ja, genau. Also man merkt ja, ob das ob man zusammenpasst oder nicht. Ja,
ja,
okay. Und was hat Sie motiviert, Frauen zu beraten?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe seinerzeit Politik, Soziologie und Psychologie studiert und habe mich in allen Bereichen auf das Thema Frauen schon damals spezialisiert. Das war Anfang der 80er Jahre. Und habe parallel dazu in meiner Freizeit ein autonomes Frauenhaus gegründet, ein Frauentreff gegründet, ein Unternehmerinnenzentrum mitgegründet. Und habe einfach schon im Grunde mein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, zu gucken, wie leben eigentlich Frauen in diesem Land. Habe versucht, diese Situation auch ein bisschen bewusst zu machen, ein bisschen gesellschaftlich daran auch zu arbeiten. Und dann hat sich für mich irgendwann herausgestellt, ich kann jetzt nicht nur ehrenamtlich arbeiten, sondern irgendwann müsste ich auch mal ein bisschen Geld verdienen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das Thema Frauen und Geld ist eigentlich ein sehr spannendes.
Ja.
Und dann habe ich mich einfach näher damit beschäftigt und bin dann irgendwann an dem Punkt gewesen, dass ich mich als Versicherungsmaklerin oder Finanzmaklerin mit Kolleginnen zusammen selbstständig gemacht habe.
Okay. Und war das damals schon immer Ihr Plan, mal selbstständig zu arbeiten?
Nein, das war in der Tat nicht mein Plan. Um ehrlich zu sein, als ich das Studium beendet hatte, hatte ich gar keinen Plan.
Ja.
Mein Abschluss, also es war damals ein Diplom, Sozialwissenschaftlerin nennt sich der Abschluss. Da wurde immer gesagt, zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen. Das heißt, es gibt kein Berufsbild dazu passend. Und so habe ich mich in den ersten Jahren über Wasser gehalten mit Rhetorikseminaren, also Frauen, mit Frauen geübt zu reden und solche. Ja. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber irgendwann bin ich einfach an diesem Thema Frauen und Geld hängen geblieben und da musste irgendwas passieren. Und
das hat Weil es noch nichts gab am Markt?
Interessanterweise habe ich dann tatsächlich etwas gefunden.
Ja.
Eine Frau, die damals in dem Bereich selbstständig war und auch aus dem Namen war das auch erkennbar, dass sie Frauen vorwiegend berät. Und da habe ich mich erstmal gleich an die gewandt. Und über die habe ich dann auch den Einstieg gekriegt.
Okay, das heißt, die war schon auch älter?
Nee, die war sogar ein bisschen jünger als ich. Aber die hatte, die war verheiratet mit einem Versicherungsmakler und die hatte gedacht, Mensch, da berate ich doch mal Frauen und am liebsten baue ich mir ein Geschäft auf, welches, wo ich selber nicht so viel tun muss. Ich suche mir einfach Frauen, die für mich arbeiten gehen und ich liege am Pool und...
Okay, aber Sie haben festgestellt, das wird nicht Ihr Konzept.
Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich bei ihr ganz viel lernen kann.
Ja.
Die hat mir auch sofort wahnsinnig viel Verantwortung übertragen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich mit einem Gerichtsvollzieher Kaffee trinken musste, weil sie irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt der Punkt, da muss ich jetzt mich selbstständig machen.
Ja.
Okay. Das war sozusagen aus der Not heraus, in mehr oder weniger einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben wir uns aus diesem Unternehmen heraus selbstständig gemacht.
Mit Ihrer Partnerin zusammen? Mhm. Okay, das heißt, Sie sind aber ja nicht befreundet gewesen, sondern waren in erster Linie Kolleginnen, oder? Ja?
Ja, wir waren Kolleginnen.
Okay, und haben dann überlegt, okay, Sie...
Wir waren damals sogar drei und wir sind zu dritt, innerhalb von 3 Monaten haben wir das gemacht.
Ach, krass, okay.
Und das war wirklich richtig der Sprung ins kalte Wasser. Vor allen Dingen mit der Konkurrenz im Ort. Ne? Also wir haben uns ja in der gleichen Stadt selbstständig gemacht. Und, aber wir waren einfach die Besseren.
Mhm.
Und sie ist nach einem Vierteljahr auch aus der Stadt gegangen.
Mhm. Okay. Ja. Aber also sich in so einem Hauruck-Verfahren selbstständig zu machen, das ist ja, also bedarf schon einer gewissen Portion Mut, ne?
Ja, allerdings. Also jetzt kommt natürlich dazu, dass wir außer ein paar Computern keine hohen Investitionskosten hatten. Ne?
Okay.
Wir mussten mit unseren Männern im Grunde darüber sprechen, wie finanzieren wir das mal für die ersten Monate. Außerdem haben wir ja schon Kundinnen beraten, die sind natürlich auch mit uns mitgekommen.
Ja, also Sie hatten quasi dann schon mal eine Basis.
Wir hatten schon mal eine Basis und haben uns da auch ziemlich viel zugetraut an der Stelle, weil wir festgestellt haben, dass der Markt ist einfach da. Mhm. Immer mehr Frauen interessieren sich für Geld und wir hatten im Grunde auch sehr gute Ideen, wie wir die erreichen können.
Mhm.
Wir haben viele Vorträge gehalten.
Ja.
Wir haben einfach informiert über was gibt es, wie sind wir. Man konnte uns kennenlernen in so einem Vortrag,
um so ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sie ticken auch.
Genau.
Ja. Und wenn Sie das jetzt seit 25 Jahren machen, hat sich was verändert bei den Frauen? Also sind jetzt mehr Frauen, also sehen Sie immer noch den gleichen Bedarf wie vor 25 Jahren?
Ja, das ist so die erschreckende Erfahrung, die ich tatsächlich mache. Ich begleite ja viele Kundinnen schon tatsächlich auch 25 Jahre lang. Und da sehe ich, und da ist viel passiert in deren Leben. Da habe ich Scheidungen miterlebt, da habe ich Erbauseinandersetzungen mitbekommen und so weiter. Und deren Kinder, Töchter oder auch Söhne sind auch ganz oft bei uns am Anfang Kundinnen und Kunden gewesen. Zumindest so lange, die auf ihre Eltern gehört haben und gesagt, ja. Wenn die Mutter gesagt hat, hier, da gehst du jetzt mal zum Frauenfinanzservice, dann haben die das brav gemacht und irgendwann sind die allerdings auch natürlich wieder gegangen oder haben dann eigene Beraterinnen, Berater gefunden. Aber was ich so feststelle, ist, dass ich leider von der Selbstverständlichkeit, mit der Menschen mit Geld umgehen, von meiner Generation zu ihrer Generation nicht viel geändert hat.
Und das ist ja eigentlich verrückt, weil in meiner Generation ist ja viel mehr dieses Scheidungsthema ja präsent eigentlich. Ja. Also jeder weiß wahrscheinlich, dass ungefähr jede zweite Ehe oder was oder jede dritte geschieden wird. Also es könnte einen treffen. Also wir heiraten zwar alle mit dem Hintergedanken, okay, es wird schon halten, aber
dritte trifft's.
Und trotzdem treffen wir Frauen immer noch nicht unsere eigenen finanziellen Entscheidungen.
So, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass Geld immer noch ein Thema ist. So, also meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Sie hatte es nicht, aber den Spruch hatte sie auf jeden Fall immer auf Lager. Und den Eindruck habe ich auch manchmal so ein bisschen. Also das ist auch was, was ich in meinem Arbeitsalltag so erlebe.
Okay.
So, und was allerdings auch damit zusammenhängt, dass innerhalb der Generationen nicht über Geld geredet wird. Also Eltern oft nicht erzählen, wie viel Geld sie mal vererben werden oder überhaupt Vermögenswerte oder auch nicht.
Ja.
Ist aber Geld immer noch nicht wirklich ein gesellschaftlich enttabuisiertes Thema.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich finde, man merkt ja auch, dass man im Freundeskreis super wenig eigentlich über Geld spricht. Mhm. Und das, obwohl ich aus der Branche komme und es sich irgendwie anbieten würde. Mhm. Genau. Aber tatsächlich ist das nach wie vor, glaube ich, so ein Thema, worüber man super wenig spricht. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, obwohl jetzt meine Generation ja wirklich zugebombt wird mit Werbung von Madame Moneypenny, Her Money und wie sie alle heißen, es finden alle das irgendwie ganz spannend, das so zu lesen, aber es nimmt keiner wirklich in die Hand, das zu machen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt einfach, weil irgendwie muss da doch mal ein Dreh reinkommen.
Ja, aber es ist natürlich so, dass sie brauchen, wie in allen anderen Branchen, auch ein Spezialwissen. Und das schreckt viele erstmal ab.
Also, und dann auch noch Zahlen.
Ich muss mir nicht nur anlesen, wie ein Investmentfonds funktioniert, sondern ich muss möglicherweise, wenn ich so Geld anlege, auch mal den Wirtschaftsteil meiner Tageszeitung lesen, um einfach auch die Zusammenhänge so nach und nach zu begreifen, um danach auch Entscheidungen treffen zu können, wie ich mein Geld anlege.
Mhm.
Und das schreckt viele.
Ja, aber dass man da immer noch das Gefühl hat, ach ja, das macht einfach der Mann. Also das ist ja fast immer so.
Ja.
Also entweder der Mann oder keiner, häufig.
Ja. Ne? Wobei in der Praxis ist es so anders. Also Frauen verwalten
ihr Geld cleverer, ne?
Ich wollte auch was anderes sagen.
So.
Frauen zum Beispiel haben die Verantwortung für das Haushaltsgeld. Also ich meine jetzt Haushaltsgeld im Sinne von das Geld, was üblicherweise im Monat für das Leben der Familie benötigt wird.
Ja.
Das wird immer von Frauen, das wird von Frauen eingeteilt, das wird von Frauen verteilt an die Kinder und so weiter. Und das wird verplant von Frauen und da verlassen sich alle drauf. Und das können Frauen auch richtig gut.
Mhm.
Aber diese Fähigkeit, so gut mit Geld umzugehen, nutzen sie für sich selber überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich so gar nicht verstehen kann.
Mhm.
Da trauen in dem Moment, wo es nicht mehr um 1.000 Euro im Monat geht, sondern wo es um 10.000 Euro Anlagebetrag geht, tun Frauen manchmal so, als würden sie die Fähigkeiten auf der Stelle verlieren, nur weil da eine Null mehr dran hängt.
Ja.
Und das schockiert mich doch immer noch.
Und was machen Sie mit solchen Frauen? Nehmen Sie die so ein bisschen an die Hand?
Wenn sie denn erstmal hier sind, haben sie ja für sich schon mal die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich jetzt mal.
Ja.
Und dann müssen wir gucken, was an Bedarf, also an Bildungsbedarf sozusagen da ist. Dann erkläre ich schon mal ein bisschen, wie die Finanzwelt funktioniert. Ne?
Und wenn jetzt eine Kundin bei Ihnen aufschlägt, die verheiratet ist, betrachten Sie dann tatsächlich einfach die finanzielle Situation der Frau oder schon irgendwie dann das Gemeinsame? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie das in der Familie funktioniert.
Mhm.
Also ich frage selbstverständlich, ob der Mann weiß, dass sie da ist oder wer sich um das Geld kümmert, ob das als gemeinsames Geld auch empfunden wird und zwar auch von beiden Seiten. Ist ja reicht ja nicht aus, wenn die Frau der Meinung ist, das ist unser gemeinsames und der Mann aber damit gegebenenfalls gar nicht einverstanden ist. Mhm. Das muss schon abgesprochen werden. Das Normale ist übrigens, dass es tatsächlich gemeinsame Konten gibt, dass er als gemeinsames empfunden wird und weniger, dass Frauen da denken, ich will mein eigenes Geld oder mein eigenes Konto.
Okay.
Also ich zum Beispiel frage immer eher danach, haben Sie alle beide das gleiche Gehaltskonto angegeben bei Ihrem Arbeitgeber jeweils? Dann wundere ich mich, dass das so ist. Aber es scheint
auch. Was würden Sie denn empfehlen?
Ich tendiere dazu, dass jeder das eigene Konto hat.
Und man dann ja. So die gemeinsamen Ausgaben für zum Beispiel Kredite oder ähnliches.
Das kann ich Ihnen erklären, ja. Also ich werde das gefragt. Von jungen Frauen werde ich das öfter gefragt. Wir machen das so und so. Ist das irgendwie richtig? Sollten wir das anders machen? Und dann stelle ich einfach eine andere Variante daneben und sage, Sie haben ein Kind, Sie arbeiten 25 Stunden die Woche, also Teilzeit. Ihr Mann hat eine Vollzeitstelle, beide gleich gut qualifiziert. Natürlich dann mit unterschiedlichen Einkommen, schon alleine wegen der Stundenzahl. Da wäre meine Empfehlung zu sagen, der eine verdient 60%, die andere 40% vom Gesamteinkommen. Entsprechend werden auch die Kosten geteilt, sodass halt auf beiden Seiten auch noch Geld übrig bleibt.
Ja,
und da kommt es vor, dass dann mal eine junge Frau gesagt hat, ich glaube nicht, dass mein Freund damit einverstanden ist.
Ja.
Und da wundere ich mich dann schon, dass auch gar nicht das Selbstbewusstsein da ist, da hinzugehen und zu sagen, hier, ich kümmere mich doch um unser gemeinsames Kind in der Zwischenzeit. Und wenn wir schon getrennte Kasse haben, dann muss es doch wenigstens gerecht getrennt sein. Ne?
Also was ich häufig so in meinem Umfeld miterlebe, ist, dass dann geguckt wird, okay, aufgrund von Erziehungszeiten ist das Familieneinkommen einfach geringer, wo sparen wir Kosten? Und im Zweifelsfall ist das zum Beispiel bei Ihrer privaten Altersvorsorge, ist mein Lieblingsfall, wo ich so denke, Leute, aber das ist ja erschreckend.
Genau.
Ne? Aber ich weiß nicht, wie man das aus den Köpfen so rauskriegt. Ne?
Dazu wäre es natürlich schon schöner, man hätte die Gelegenheit, mit dem Paar zusammenzuwohnen.
Ja.
Ne?
Um bei beiden so ein bisschen
einfach das so ein bisschen mal zu diskutieren, warum das so selbstverständlich ist oder wie es anders sein könnte. Mhm. Da müsste ich mehr im psychologischen Bereich tätig sein.
Ja.
Gut, das könnte ich noch ein Standbein.
Ja, okay.
Das gehört natürlich nicht zu so einer Finanzberatung an sich dazu. Wobei Finanzcoaching kann sowas abdecken, das ist ja auch was wir anbieten beispielsweise. In dem Bereich könnte das fallen. Und
Ja, man hat ja wirklich erschreckend viele Frauen mit super Qualifikationen, die dann nachher doch in einem Teilzeitjob sind, weil sie vielleicht nicht den Mut aufbringen, obwohl sie sogar vielleicht eine Idee haben, sich selbstständig zu machen. Und die dann häufig überlegen, ja, wie bringt man denn den Mut auf, zu sagen, okay, ich kündige jetzt irgendeinen Teilzeitjob, der mir aber sicher ist und mache mich einfach selbstständig und gehe diesen Weg.
Das ist ja ziemlich schwierig, glaube ich. Und da gibt es auch so wenig. Ach, was heißt eine Typfrage? Man kann das ganz. Ja, sicherlich ist es immer auch eine Typfrage. Nicht jede ist auch geeignet, selbstständig zu sein. Es gibt ja durchaus Menschen, die mehr Qualitäten entwickeln können, wenn sie irgendjemand anderes aus ihnen herauslockt, sozusagen. Ich glaube, dass es dieses Risiko, sich selbstständig zu machen, hat ganz klar auch was damit zu tun, was habe ich an finanziellen Reserven beispielsweise.
Ja.
Und das wäre das, wo ich immer viel Wert drauf legen würde. Entweder müssen Reserven da sein, es ist unbedingt erforderlich, dass der Partner das unterstützt.
Ja.
Der muss auch wissen, dass er unter Umständen Alleinverdiener ist in den ersten 6 Monaten oder so. Nach einer Gründung, das ist ja nicht so, dass man sofort
Schleichzahlen schreibt.
Genau.
Also das, aber auch was gegebenenfalls Kinderbetreuung angeht. Ne?
Ja, also das müssen wir ja in der Familie diskutieren.
Ja,
ne?
Ja, aber ich meine, Sie werden ja auch nicht wenig gearbeitet haben in all den Jahren. Ja. Und wenn dann irgendwie Kind oder Kinder im Spiel sind, dann muss man ja auch an der Stelle einen Partner haben, der da auch mitzieht und nicht davon ausgeht, naja, meine Frau hat ja bisher 25 Stunden festangestellt gearbeitet, hat da aber zu, was weiß ich, Uhrzeit XY in den Stift fallen lassen. wenn die sich jetzt selbstständig macht, dann wird das so nicht mehr funktionieren an der Stelle.
Das ist in der Tat ein Problem. Ja. Und da ist auch die Art und Weise, wie wir leben heute, dem Ganzen nicht gerade förderlich. Weil als ich in der Situation war zum Beispiel, haben wir in Großfamilie gelebt mit 4 Generationen.
Okay.
Mit einer Schwägerin, also meine Schwägerin war damals alleinerziehend und wir wohnten alle auf einem Klumpen sozusagen. Und das war natürlich für uns mit den Kindern super.
Okay.
Da war immer jemand da. Mhm. Da gab es Großeltern, die haben ohne zu murren mittags alle Kinder beköstigt, die am Tisch saßen. Und das sind ja Situationen, Lebenssituationen, die es hier und in der Stadt insbesondere ja auch gar nicht gibt.
Überhaupt nicht. Ja. Also das, zumindest sehr, sehr selten.
Ja, ja. Also da muss schon, die Partner müssen schon sehr klar absprechen, wie die Dinge geregelt werden sollen. Dann hängt es davon ab, ob man einen Kindergarten oder Badplatz kriegt oder nicht. Also wie viele Stunden Kinder auch betreut werden. Also das heißt, die Voraussetzungen sind heute schon nicht einfach.
Mhm. Ja.
Das würde ich schon sagen. Da hatte ich es ein bisschen einfacher.
Okay.
In der Tat.
Mhm. Und als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch in Festanstellung und sie haben mich zum Beispiel immer total motiviert, mich selbstständig zu machen. ich habe auf jeden Fall...
Sie haben immer auch signalisiert, dass das für Sie in Frage kommt und... Sie wissen, Ihr Mann ist selbstständig schon viele Jahre. Also Sie kennen auch die Vorteile einer Selbstständigkeit.
Ja, definitiv. Ja, ja. Und jetzt noch mehr, jetzt wo ich es bin.
Ja, ja.
Also diese Freiheiten und so, das ist keine Frage. Ich habe sowieso ganz, ganz viel von Ihnen mitgenommen. Also sehr viele Tipps schon von Ihnen auch umgesetzt.
Schön.
Und ich weiß noch, dass ich mit einem ganz mulmigen Gefühl gestartet bin, als Sie zu mir gesagt haben, wenn Sie eine unserer Kundinnen beraten, dann nehmen Sie Geld dafür. Sie werden nicht kostenlos unsere Kundinnen beraten, sondern denen das einfach in Rechnung stellen. Und ich weiß noch, wie komisch sich das für mich angefühlt hat. Und als ich die ersten Kundinnen von Ihnen beraten hatte und gemerkt habe, wie extrem dankbar die sind und wie sehr, also die meine Beratung wertschätzen, also die haben dieses Geld gerne für meine Beratung gezahlt, hat sich bei mir so ein Schalter im Kopf umgelegt, dass ich dachte, ach krass, ja, also das fühlte sich irgendwie komisch an, einen Preis zu finden für das, was die eigene Beratung wert ist. Mhm. Und ich frage mich, wie haben Sie das gemacht? Also hätten Sie mir das nicht aufgedrückt, so sage ich das jetzt einfach mal, hätte ich das nicht gemacht.
Also es ist zum Beispiel ja bei uns überhaupt grundsätzlich gar nicht üblich. Ne? Mhm. Es wird von Maklerinnen ja erwartet, dass sie so lange umsonst arbeiten, bis eine Kundin sich zu einem Abschluss anschließt.
Ist bei mir ja im Prinzip ähnlich.
Bei mir genauso. Und wir haben irgendwann mal gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass wir nur so fixiert auf den Abschluss, der irgendwann, das dauert unter Umständen ja Wochen, zustande kommt, hinarbeiten müssen und wir sind auch von den Kundinnen gefragt worden am Ende eines Beratungsgesprächs oder nach dem zweiten, was soll ich denn jetzt bezahlen?
Mhm.
Dass wir uns irgendwann überlegt haben, natürlich, die Kundinnen sollen sich hier unverbindlich beraten können und das hat seinen Preis.
Mhm.
Und Frauen können damit sehr gut umgehen übrigens. Frauen können sehr viel besser damit umgehen, dass für eine Dienstleistung Geld bezahlt wird, als diese einfach so hinzunehmen als gegeben. Da haben wir nie Probleme mit gehabt.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, dass das vielen jungen Selbstständigen deshalb auch schwerfällt. Also A, weil es so schwer ist, einen Preis zu finden.
Mhm.
Aber ich glaube, dadurch, dass irgendwie gefühlt online alles irgendwo kostenlos verfügbar ist, fragt man sich dann, oh, finde ich dann überhaupt einen Kunden, wenn der bei mir dann aber bezahlen muss?
Ist bei Frauen übrigens, ist so ein kleines bisschen so ein typisches Frauenproblem.
Okay.
Weil der Wert der eigenen Arbeit, also gehe ich arbeiten, habe ich einen Vollzeitjob, bin ich gut qualifiziert, steht der Preis fest, da verdiene ich ein paar tausend Euro im Monat, die zahlt mir ein Arbeitgeber und damit ist gut.
Mhm.
Bin ich zu Hause,
tja,
da fragt ja schon mal keiner mehr, was ist denn eigentlich, ich mich aber auch nicht als Frau, was ist denn meine Arbeit eigentlich wert, die ich zu Hause leiste?
Ja.
Ne? Wenn Sie mal ausrechnen wollten, in der Zeit, wo Sie gar nicht gearbeitet haben, wobei gab es das, gab es gar nicht, ne?
Nee.
Also wenn Frauen das mal machen würden, dass sie zum Beispiel meinetwegen die letzten Wochen der Schwangerschaft und dann die nächsten 3 Jahre zu Hause.
Ja. Mhm.
Wenn das bezahlt werden müsste aus der Familienkasse, die im Wesentlichen in der Zeit ja vom Mann befüllt wird, müsste man sich mal ausrechnen, was das kosten würde. Und Frauen haben es vielleicht auch nicht so gelernt oder aus diesem Grund auch, haben sie nicht so eine hohe Bereitschaft dazu, dem, was sie tun, auch einen Wert gegenüberzustellen. Und das ist eigentlich schade. Ich finde, der sollte feststehen, der Wert.
Aber ich glaube,
muss ja nicht bezahlt werden innerhalb der Familie in dem Sinne, ne? Aber die Wertschätzung muss ja sein.
Ja, die Wertschätzung müsste da sein. Aber ich glaube, dass viele Frauen sich auch einfach nicht so fühlen. Also ich glaube, dass dieses Thema, dass wenn ich jetzt mit einem Kind oder mit Kindern zu Hause bin und kümmere mich so um die Familienlogistik mit Kochen, Einkaufen, Kinder erziehen und so, dass das einfach von allen Beteiligten irgendwann als selbstverständlich hingestellt wird. Und ich hatte jetzt noch das Gespräch mit einer Freundin, bei der ist das so und die ist eigentlich auch sehr qualifiziert in ihrem eigentlichen Job. Und sie sagt, sie wünscht sich, dass ihr Mann mal nach Hause kommt und sagt, Mensch, danke, dass du gekocht hast oder so. Und das kommt aber natürlich nicht vor, weil, also meine Antwort darauf war, hast du ihm denn gedankt, dass er arbeiten gegangen ist? Ne? Weil irgendwie müssen ja beides. Mhm. Man hat sich ja gemeinsam für ein Familienkonzept entschieden und den Weg müssen dann ja auch alle irgendwie einfach gehen.
Das stimmt, man hat sich gemeinsam dafür entschieden. Nichtsdestotrotz findet dieses Konzept ja auch in einem gesellschaftlichen Rahmen statt, in dem genau dieses Modell ja so das Normale immer noch ist.
Ja.
Na, da dankt man sich nicht gegenseitig. Also, ich finde, man sollte das tun. Also ich zum Beispiel bedanke mich jedes Mal, wenn ich gekocht werde. Oder
ich auch, weil mein Mann kocht auch sehr gut und wir haben uns verloren. Also.
So, in der Familie meiner Tochter beispielsweise gehört das dazu. Das ganz normal ist, man setzt sich hin und bedankt sich bei der Person, die gekocht hat.
Ah, okay. Also auch die Kinder?
Die Kinder noch nicht.
Also okay.
Die Kleinen sprechen ja noch nicht. Aber, aber im Grunde ist das so. Und das finde ich sehr schön. Das habe ich so übernommen.
Okay. Okay, ja, das finde ich gut.
Und diese Wertschätzung, um da nochmal drauf zurückzukommen, der Tätigkeit als Hausfrau und Mutter, ist ja auch heutzutage, sagt man das ja so, die fehlt nach wie vor und das liegt meines Erachtens daran, dass sie einfach überhaupt niemals ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ist.
Mhm.
Das ist das, was wir wertschätzend und das, was wir anerkennen, das, was bezahlt wird.
Ja.
Und solange das so nicht ist und es nicht gleich behandelt wird, oder wird sich da nicht viel ändern.
Ja.
So, das wird immer der Manager sein, der höher angesehen ist oder dessen Arbeit auch für wichtiger empfunden wird, weil er aus dem Haus geht und das Geld ranschafft, von der die Familie gut leben kann. Aber das kann sie auch nur, weil die Frau halt den Rest organisiert.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ich finde es sehr schade, dass sich da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel verändert hat im Laufe von einer Generation.
Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich haben Sie ja im Kleinen bei Ihren Kunden was verändert.
Also das hoffe ich mal, ganz genau. Mhm. Ja, ja.
Dass die vielleicht mit der Nachfolgegeneration mehr gesprochen haben. Dass die
also angeregt habe ich das natürlich, gerade da, wo ich auch wusste, dass da Geld oder nennenswert auch Geld in der Familie ist, dass das wichtig ist, dass man darüber redet und dergleichen.
Also Sie haben ja sehr, sehr viel Arbeit und nichtsdestotrotz haben wir ja schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit Kontakt und bei mir spielt ja ein neues Projekt im Kopf und da haben Sie sich als Mentorin bereit erklärt. Ich hätte mich niemals getraut, Sie zu fragen übrigens.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, weil ich meine, Sie haben ja super viel Arbeit.
Naja.
Also, und deswegen finde ich das total spannend und in meinem Fall bin ich natürlich erstmal dankbar, dass Sie sagen, oh ja, okay, da ist jetzt irgendwie so eine junge Frau und die will irgendwas auf die Beine stellen und ich biete meine Hand an, um sie zu unterstützen. Was motiviert Sie? Ich meine, Sie haben ja letzten Endes überhaupt nichts davon, außer dass ich Ihnen Ihre Zeit stehle.
Ja, das ist ja nicht so. Also ich habe da durchaus was von, weil ich das gerne mitbekommen möchte und sehr froh bin. Sie erinnern sich, wir hätten Sie gerne bei uns gehabt. Das ist uns nicht gelungen. Da werde ich jetzt nicht beleidigt reagieren, sondern ganz im Gegenteil. Dann unterstütze ich Sie halt in dem, was Sie tun. Weil ich das wichtig finde, dass Sie das machen und weil ich es wichtig finde, dass es für ihre Generation, in ihrer Generation Beraterinnen gibt, die im Grunde das machen, was ich auch gemacht habe. Also ich finde das nach wie vor sehr wichtig. Und wenn sie das auf diese Art und Weise machen können, müssen, dann ist das so. Also ich habe es natürlich bedauert, so dass sie nicht bei uns anfangen konnten. Aber deswegen werde ich sie gerne unterstützen, auch bei dem, was sie jetzt planen.
Ja, freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, also ich habe jetzt aus unseren Gesprächen halt schon so viel mitgenommen, dass ich Stand heute, also ein paar Jahre nach Beginn meiner Selbstständigkeit, jeder jungen Frau raten würde, such dir eine Mentorin, such dir jemanden, der vielleicht in einem ähnlichen Bereich schon Erfahrungen gesammelt hat. Mhm. Weil, ich meine, jetzt haben wir auch gerade schon eine Weile zusammengesessen und da sind so viele Themen, von denen man keine Ahnung hat, dass man sich überhaupt noch mit beschäftigen musste. Meinst du, es gibt mehr Menschen in ihrer Generation, die motiviert sind, auch anderen dann weiterzuhelfen?
Also ich würde zum Beispiel mal bei der Wirtschaftsförderung einer Stadt anrufen und genau nach solchen Mentoring-Programmen fragen.
Ah, okay.
Also ich bin eher darauf gekommen, weil ich früher genau das auch mal mitgemacht habe. Ich war in so einem Programm als Mentorin und seitdem weiß ich, dass das einfach wichtig ist.
Ja.
Ne, weil ich natürlich haben diejenigen, die ein bisschen Erfahrung haben, haben was zu erzählen. Und das ist, für uns ist das auch schön übrigens. Also für mich ist das auch schön, mitzukriegen, dass das, was ich zu sagen habe, ja auch eine gewisse Relevanz hat.
Ja.
Und wenn es auch noch nützt, umso besser.
Ja, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an, wie... Also die Erfahrung der vorherigen Generation, also dieses fast Mütterliche, ne, dass man weiß, ach, da ist einfach mehr Erfahrung in dem Bereich jetzt. Und gleichzeitig den Raum zu lassen, also zu wissen, dass meine Generation andere Dinge eben anders auch macht und dass es trotzdem okay ist. Also ich finde, das ist also ein riesengroßer Mehrwert einfach an der Stelle, das zu bekommen. Haben Sie noch einen schlauen Tipp für meine Generation? Was berufliches oder finanzielle Entscheidungen angeht.
Tja, das ist jetzt so einfach nicht. Tipps hat man ja immer viele. Also ich finde, finanzielle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit ist unabdingbar für Frauen. Und zwar nicht erst gezwungenermaßen nach einer Scheidung, sondern möglichst von Anfang an. Also den eigenen Wert auch erkennen. Bevor man sich in eine Unternehmung wie Familie stürzt, halte ich es für wichtig, sich darüber ganz klar Gedanken zu machen und vor allen Dingen auch mit dem Partner kommunizieren. Das finde ich schon wichtig. Und nicht immer diese Gemeinschaftskonten.
Ja. Ja, man denkt ja, das wäre ein weiterer Schritt der Liebe, glaube ich.
Ja, genau, ich weiß.
Also, dass man dann denkt, oh, wir haben jetzt ein gemeinsames Konto.
Mhm. Oh je, ihr macht alles getrennt, ist so das andere. Also,
ja,
ne?
Ja.
So,
liebt ihr euch nicht?
Ja, so in etwa.
Genau. Ja, okay.
Also man kann ja zusammenschmeißen alles, was man will. Und natürlich können Frauen gerne auch ihre Männer einladen, in Urlaub zu fahren, wenn sie das schön finden und wenn sie irgendwie ein gutes Geschäft gemacht haben oder so. Das spricht ja alles nicht dagegen. Aber grundsätzlich sind Frauen selbstständige Wesen, die ein eigenes Leben führen können müssen.
Ja.
So. Und nicht erst in ein kaltes Wasser springen müssen, wenn sie geschieden werden. Das haben wir halt auch sehr, sehr oft schon erlebt.
Ja, das glaube ich. Ja.
Genau.
Ja, super. Ich danke Ihnen, Frau Böker.
ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ja, gerne.